NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. In der heutigen Sendung geht es um das Phänomen Rollschuh-Disco. Zu Gast ist unter anderem Guido Weiß alias DJ Mad von der Hip-Hop-Crew Beginner und auch Radiokollege. Seit 20 Jahren macht er auf Enjoy die Soundfiles Hip-Hop. Seine Leidenschaft für das Rollschuhlaufen wurde geweckt, als er als 11-Jähriger Anfang der 80er Jahre das Skateland Ochsenzoll besuchte. Damals schaute er gerne dem dortigen DJ Rudi Druwe über die Schulter, heute Musikchef beim Radiosender NDR 90.3. Und Rudi Druwe ist ebenfalls zu Gast bei dieser Sendung. Wir sprechen über persönliche und popkulturelle Rollschuhgeschichte und wie sie eng verbunden ist mit der afroamerikanischen Musikkultur. Es geht darum, wie der Sound und die DJ-Kultur auf Rollschuhbahnen zahlreiche Musikstile beeinflusst hat und wie der Trend in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und es soll auch darum gehen, warum das Rollschuhlaufen zu Musik seit Jahren eine enorme Renaissance erlebt. Jetzt nochmal befeuert durch Corona. Nun aber erstmal Musik zum Thema. Hier ist der Roller Rock von Pink Fink, eine aktuelle Nummer aus dem Jahr 2018. Rock von Pink Fink hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Es geht um das Phänomen Rollschuh-Disco, um Geschichte und heutige Spielarten dieser besonderen popkulturellen Ausgeh- und Ausdrucksform. Zu Gast ist zum einen Rudi Druwe, Musikchef von NDR 90.3 und ehemaliger Rollschuh-Disco-DJ. Herzlich willkommen, Rudi.
Hallo, Birgit.
Und ebenfalls zu Gast Guido Weiß alias DJ Mad. Seit 2014 betreibt er mit dem Roller Skate Jam im Mojo sein eigenes Rollschuh-Disco-Projekt, wenn nicht gerade Corona ist.
Ja,
hallo, Guido.
Schönen guten Abend.
Ja. Rudi, Rollschuh-Diskotheken kamen in den frühen 80er Jahren verstärkt nach Deutschland und kein anderes Land in Europa hatte so viele Rollschuhbahnen bzw. Rollerskate-Rinks, wie sie ja in den USA genannt werden. Und in Hamburg gab es ganze 4 Anlagen, also es war neben Berlin so das Epizentrum. Wie wird man Rollschuh-Disco-DJ? Gab es für dich irgendwie ein Erweckungserlebnis, wie du in diese ganze Szene überhaupt reingeraten bist?
Ja, es gab natürlich ein Erweckungserlebnis, aber die Basis war tatsächlich, dass ich als 16-, 17-Jähriger einfach musikverrückt war und als DJ auf kleineren Feiern aufgelegt habe und daraus dann eine Profession gemacht habe. Und dann habe ich während der Bundeswehrzeit habe ich schon so die ersten sehr professionellen DJ-Jobs gemacht, unter anderem auch in einem kleinen Hamburger Club im Black Market. Das war damals so ein Travestieladen, aber mit so ein bisschen Rock-Anspruch, also da wurde dann eben Total Eclipse of the Heart oder solche Sachen gespielt und gezeigt, in großartigen Nummern. Und da habe ich unter anderem die London Boys kennengelernt, die auf Rollschuhen dort auf einer Mini-Bühne, die war vielleicht 2x2 Meter oder sowas, haben die Auftritte gemacht und dann bin ich auf die Art und Weise in die Rollschuh-Disco oder in Rollerskate-Rink, wie du so schön gesagt hast, ins Rollercenter in Eppendorf das erste Mal gekommen. Und da kannte ich wiederum den DJ und man kam ins Gespräch. Ich fing an, auch Rollschuh zu laufen und irgendwann machte dann am Ochsenzoll diese Rollschuhbahn auf und da fragte man mich, ob ich nicht Lust hätte, dort als Resident DJ, wie es so schön heißt, aufzulegen. Und ich habe die Chance ergriffen. Und ich war damals jung und habe ein bisschen hin und her überlegt, habe aber gesagt, ach komm, das machst du einfach. Probier's mal. Du bist jung, kannst mal was ausprobieren. Und es passte noch so in die berufliche Laufbahn rein. Ja, insofern, so ging das dann los mit der Rollschuhbahn damals im Skateland.
Ja, und Guido, du warst 11 Jahre, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe, als du das erste Mal ins Skateland Ochsenzoll gegangen bist. Wie hat man sich das vorzustellen? War das einfach eine runde Bahn oder war die auch irgendwie dekoriert oder war da so der gesamte American Lifestyle präsent? Wie sah das aus?
Ja, American Lifestyle bringt das schon ganz gut auf den Punkt. Das war ja in den 80ern, war man ja doch noch irgendwie naiv gepolt, ein bisschen pro-amerikanischer unterwegs als hoffentlich heutzutage. Also das war tatsächlich eine richtige vollwertige Disco, wie man sie eigentlich schon länger nicht mehr baut und wie sie immer mehr aussterben. Also Großraumdiscos auf dem Land, wir hatten hier das Mic-Mac in Kaltenkirchen und so weiter. Die waren so ein bisschen so ähnlich, ne? Die hatten dann so Halogenpunktstrahler überall in der Ecke und irgendwelche Leuchtleisten im Boden und so. Und das Skateland war schon sehr aufwendig ausgestattet mit einer riesen Soundanlage. Das muss man sich vorstellen wie eine mittelgroße Industriehalle mit einer, weiß ich nicht, 1000 Quadratmeter Eichenparkettbahn oder Ahornparkett war das, glaube ich. Also richtig Holzparkett vom teuersten. Schwarzlicht, eine Riesenspiegelkugel und diesen Astro-UFOs, diese Gyroskop-Lichteffekte, die kennt man gar nicht mehr. Wir haben auf unserer Party im Mojo-Club haben wir so ein Ding und das ist grandios, wenn es da vor sich hin eiert. Ja, und ich meine, wie gesagt, ich war 11 und es war das erste Mal, dass ich überhaupt eine Disco von innen gesehen habe und dann gleich alleine. Meine Mutter hat mich dann so nachmittags dahin abgeschoben und war dann happy, dass sie mal ein bisschen Ruhe hatte. Und ich war komplett weg. Also man kann davon ausgehen, dass mir nicht die Existenz der Außenwelt dann komplett entfallen war, wenn ich da drin war. Und das war immer sehr magisch. Ich war immer sehr früh da und das habe ich auch erst später rausgefunden. Es gab immer 2 Fahrzeiten. Einen am Nachmittag für die Kiddies und die Nervis, also die Kiddies, mich. Und die gingen dann, glaube ich, von 3 bis 5 oder sowas. Oder bis 6. Dann mussten wir raus. Und dann wurde halt irgendwie eine halbe Stunde gefegt und dann kamen die Profis und die waren dann abends da. Und da ging es dann auch zur Sache. Da kamen dann auch Leute, die wirklich was konnten und rückwärts fahren und irgendwelche Tricks und so weiter. Und die habe ich nie gesehen. Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Also habe ich auch nie Leute gesehen, die Tricks gefahren sind. Also wusste ich auch nicht, was ich will. Und ich bin da halt einfach nur vorwärts im Kreis gefahren, wie man das halt vorher auf der Straße als Kind gemacht hat, wenn wir da so Fang gespielt haben. Und das war natürlich, wie gesagt, eine komplette vollwertige Disco, also minus Alkohol natürlich. Und das hat mich extrem gebeamt. Ich bin dann da, weiß ich nicht, 2 Stunden im Kreis gefahren zu der aktuellen Hitmusik, die man eben auch aus dem Radio kannte. Ich weiß noch, Caravan of Love von den Hausmartens lief da rauf und runter. Und wenn ich dann nach 2 Stunden irgendwie so ein bisschen müde wurde, ständig im Kreis zu fahren, blieb ich meistens irgendwie auf dem, da gab es so ein Stahlgeländer an der Bahn. Und da habe ich mich dann immer so in der einen Kurve raufgesetzt und konnte man genau von hinten dem DJ über die Schulter gucken beim Auflegen. Und das fand ich extrem spannend. Ich war schon immer so ein leichter Technik-Nerd und der hatte da ganz viele Blinklampen und so ein Spektral-Analyzer-Dingsbums, was extrem viel geblinkt hat. Und das fand ich super spannend. Und das habe ich sehr lange gemacht. Und irgendwann später habe ich dann halt gelernt, dass das wahrscheinlich zu 80% der Zeit, die ich da war, Rudi war, der da aufgelegt hat. Da hinten hing dann auch noch so ein selbstgemaltes Werner-Bild an der Wand. Das kenne ich auch noch gut. Das hat man damals so gemacht, so irgendwelche Werner-Comics nachzumalen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da im jungen Alter von 11 schon irgendwie unterbewusst entschieden hat, das muss ich auch machen. Also ich will das auch. Ich will auch den Laden kontrollieren und hier halt irgendwie Stimmung machen. Und ja, hier sind wir heute nur noch, 34 Jahre später oder naja.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, also ich finde es wirklich faszinierend. Rollschuhlaufen wird ja auch gerne mal so ein bisschen als Freizeitbeschäftigung dann abgetan, aber hat ja wirklich auch, also gerade in der US-amerikanischen Kultur, ganz tiefe Wurzeln. Da wollen wir später noch drüber reden. Aber es hat ja auch euch beide, also eure popkulturellen, musikalischen Laufbahnen ganz stark geprägt im Endeffekt. Also
das kann ich, wenn ich das ganz kurz sagen darf, Guido, für mich auf jeden Fall sagen, weil das Faszinierende, du hast es gerade richtig gesagt, Caravan of Love, also damals war zum Beispiel Italo Disco war das große Thema, Comanchero, Martinelli oder wie immer diese Dinger hießen damals, und die habe ich natürlich auch dort gespielt, aber es kamen dann zum Beispiel eben auch Leute, die schon ein bisschen Rollschuh-Erfahrung hatten, und es geht eben beim Rollerskaten nicht einfach wie beim Eislaufen, Entschuldigung, liebe Schlittschuhläufer, bitte köpft mich nicht, aber es geht nicht darum, nur einfach im Kreis zu laufen und vielleicht mal rückwärts zu fahren oder eine Pirouette zu drehen, sondern es geht um Rollschuh-Tanz. Und das habe ich dann dort auch durch den Job sozusagen gelernt und habe dann auch verändert, die Art Musik aufzulegen, verändert und bin zu anderen Musikstilen gekommen. Also erstmal über den klassischen Funk, wie, was weiß ich, eben ganz banal, Cool and the Gang oder solche Sachen, aber dann eben auch hin zu anderen Musikstilen, die in Amerika zum Beispiel die Rollschuhbahn sehr geprägt haben und den Tanzstil. Das hat man dann bei uns gesehen, wenn man zum Beispiel mal nach Hanau fuhr. Da gab es dann die ganzen GIs, die fuhren, und wir haben dann als diejenigen, die da Rollschuh gelaufen sind, haben uns auch dauernd getroffen in der Stadt, sind in der Stadt gelaufen oder haben Touren gemacht zu anderen Rollschuhbahnen. Und dabei haben wir dann auch über den Tellerrand rüber geguckt. Was übrigens auch nochmal ganz interessant ist, hier in Deutschland haben ganz viele Bahnen so ein bisschen so Art, auch in Hamburg war das so eine Art Rennbahn gehabt, dass die Rollschuhbahn in Lohbrügge hieß Indianapolis, in Billstedt war es das Roller, wie hieß denn das Ding noch, Roller Home oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und das Roller Center auch selber in Eppendorf, also das sind die 4 Bahnen oder die 3 Bahnen, die hatten alle so einen Rennbahncharakter. Während das Skateland eine richtige,
Ring war, genau,
wie eine Eisbahnfläche hatte und eben auch entsprechend zu diesem Tanzen, Rollschuh-Tanzen richtig einlud.
Ja. Hier beim Nachtclub Überpop ist es ja immer schöne Tradition mittlerweile, dass die Gäste auch Musikwünsche äußern. Und als ich euch beide gefragt habe, Rudi Druwe und Guido Weiß, habt ihr beide den Song Pulsar genannt. Das ist so ein Italo-Disco-Klassiker aus dem Jahr 1983. Was macht die Nummer denn zu einer besonders gut skatebaren?
Naja, da gibt es im Prinzip 2 Argumente. Einmal ist es ein Instrumental. Das haben wir immer gerne genommen, entweder auch mal als Opening oder indikativ für irgendwelche Sachen. Und zum anderen ist es ein sehr schneller Song. Das heißt, wenn die Profi-Power-Runde kam, wenn also die Profis dran waren, dann haben wir diese Nummer gerne gespielt und dann sind über die Bahn geflitzt, wie die Verrückten.
Pulsstar hier beim Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter am Mikrofon und ich spreche über das Phänomen Rollschuhdisco mit Rudi Druwe und DJ Mad. Wir haben gerade schon gehört, das Tempo, der Beat, der Groove ist natürlich besonders wichtig bei den Songs, ob sie jetzt nun gut skatebar sind oder nicht. Und im Endeffekt, ganz viele Musikstile sind auch von Roller Disco beeinflusst. Das reicht eben ganz stark zurück in die afroamerikanische Kultur, also bis in die 40er, 50er Jahre, wo sich eben die Community auch im Endeffekt die Rollschuhbahn erstmal so richtig erkämpfen musste von den Weißen. Und Guido, wie hast du das denn wahrgenommen? Du bist ja nun sehr im Hip-Hop verwurzelt. Wie stark ist da der Sound, sind die verschiedenen Genres von Rollschuh-Diskotheken beeinflusst worden in den vergangenen Jahrzehnten?
Anfang der 80er war ich halt als Elfjähriger in der Rollschuh-Disco und dann ging das so langsam los, dass ich glücklicherweise in den 80ern Teenie war und da war extrem viel los, was so Musikentwicklung und Popmusikentwicklung anging. Und ich wollte natürlich DJ werden und ich hatte nicht viel Geld und deswegen bin ich halt immer gerne damals zu World of Music im Alsterhaus im Keller gegangen und die hatten halt Importplatten auch aus Amerika und so weiter. Und da gab es so einen Einkaufswagen mit den Angeboten, wo du so für 3,90 Mark irgendwelche Ami-Importplatten kaufen konntest, die keiner haben wollte, so rausramschmäßig. Und da stand so ziemlich das komplette Portfolio von Skywalker Records, dem Plattenlabel von Luke Skywalker von der Two Life Crew drin, also Miami-Label. Und das war halt irgendwie eine total bekloppte Mucke, die so um die 110 bis 120 ppm rumdonnerte, funktionsmäßig sehr an den heutigen Trap erinnert, nur viel schneller. Also es ist hyperstupide, Bass generiert und hat entweder super sexistische Texte oder es geht immer irgendwie um Zug. The train, da train, riding the train und so weiter. Das habe ich alles nicht verstanden, aber man konnte das Zeug A billig haben und B konnte man das extrem gut mixen. Damit habe ich halt auflegen gelernt. Und als das dann so langsam losging, dass ich auch so auf Jams gefahren bin, also diese Hip-Hop-Treffen, wo sich halt die ganze Szene getroffen hat, da waren immer die Breaker und die wollten halt gerne zu schneller Musik breaken. Und wenn es nicht gerade die klassischen Funk-Dinger waren, die jeder kannte, so Funky Drummer von James Brown und so weiter, dann wurde das auch immer gerne so ein bisschen elektrohaft, so Afrika Bambaataa, Looking for the Perfect Beat, so ein Zeug. Aber auch halt irgendwie Miami Bass oder eben Freestyle nennt sich das andere Zeug. Das ist alles sehr schnelle Mucke. Und das war die einzige Verwendung, die ich dafür hatte. Also ich fand das geil, mich hat das fasziniert. Ich wusste auch nicht genau, warum. Wahrscheinlich habe ich es mit 11 schon mal ab und an auf der Rollschuhbahn gehört, aber auch nur da. Und ansonsten hat das wirklich niemanden interessiert. Und ich habe die Leute auch hart genervt. Und ich weiß so, auf den ersten Beginner-Touren, wo wir dann noch mit Main Concept und so weiter auf Tour waren, da habe ich immer mit dem DJ von Main Concept explizit irgendwie zum Warm-up vor dem Konzert halt mit 4 Plattenspieler Elektro aufgelegt, bis wirklich keiner mehr im Raum war. Aber ich fand es halt total geil und es war ein Riesenuniversum und ich habe mich immer gefragt, sag mal, irgendwo auf der Welt muss es doch einen Ort geben, der diese Musik braucht, für den diese Musik gemacht ist und wo halt irgendwie eine relevante Menge Leute diesen Sound feiert. Das war halt bei uns nicht, das war halt Zweckmusik für Breaker und das habe ich lange überhaupt nicht verstanden. Und dann kam das irgendwann. Also auch Miami Bass und dieser ganze schnelle Elektrokram ist halt im Prinzip eine Musikform, die auch für Rollschuhbahnen gemacht wurde. Es gibt halt super viele große Musikstars, die man heute irgendwie für andere Sounds kennt, die irgendwie aus dieser Ecke kommen. Dr. Dre vielleicht hier, der Produzent von NWA und ich meine Dr. Dre, hallo. Der war in seinen jüngsten Jahren Teil einer DJ-Crew, die sich World Class Wrecking Crew nannte. Die haben auch Platten rausgebracht. Und wer die Doku über NWA gesehen hat, also die Bandgeschichte, die ist ja auch 2-3 Jahre alt, da gibt es halt eine Szene, wo er in der Disco um die Ecke kommt, so eine Satinjacke auszieht und meint so, jetzt machen wir mal richtigen Hip-Hop. Und diese Satinjacke war seine World-Class-Wrecking-Crew-Jacke. Und Dr. Dre war halt Resident-DJ auf der größten Rollschuhbahn in Compton in L.A. Und da hat NWA dann auch das erste Konzert gespielt, weil er da halt Konnecke hatte und da halt einen Auftritt klar machen konnte. Aber der kam halt auch aus so einem schnellen Elektro- Sound, aus Elektro-Sound-Welt, wie Ice-T zum Beispiel auch, der hat auch seine ersten Rap-Dinger auf so einen Two-Step Elektro-Sound gemacht. Das waren halt keine funky Samples oder so, sondern das ist richtig Drum-Computer. Also es gab mal ganz gute Retro-Songs hier. Der größte Hit von Black Eyed Peas, Weekends oder wie das Ding heißt, das ist auch so ein Teil, das basiert wiederum auch auf einem Latin-Freestyle-Track, was die Latin-Version von Elektro ist, und das war Debbie Depp mit I Hear Music.
When I Hear Music, ja, großartig.
Also es ist ja wirklich sehr spannend, wie im Endeffekt für die Rollschuh-Disco diese Verbindung zwischen Sound, Schnelligkeit der Musik und Körperbewegung, Tanz nochmal so viel mehr ineinander greift. Rudi, du hattest das ja auch schon gesagt, das war Musik, die zum Tanzen einladen sollte, aber es musste ja eben auch zu diesem Rhythmus des Skatens passen. Und du hast ja auch schon erzählt, du hast dein Set im Endeffekt darauf angepasst. Was würdest du sagen, war das nochmal eine größere Herausforderung, als jetzt Leute ohne Rollschuhe zum Tanzen zu bringen?
Na, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung, weil man tatsächlich überlegen muss, wie baue ich das auf? Es gibt ein paar Profis, die dann laufen wollen und die gerne auch mal richtig eben wie zu diesen Songs wie Debbie Depp, When I Hear Music, hätte man sich auch schön wünschen können heute mal, dann einfach wirklich auch sehr schnell, aber trotzdem sehr tanzend über die Bahn heizen. Und du musst natürlich auch an die anderen Menschen denken, die vielleicht nicht so gut fahren können und so. Das ist einfach tatsächlich eine ganz eigene Art, Musik zu machen. Und ich habe mich damals auch so ein bisschen in der Zeit mehr als Veranstaltungskoordinator gesehen, weil ich habe auch die Nachmittagslaufzeiten natürlich gemacht, aber auch eben die Abendlaufzeit, komplett unterschiedliches Publikum, ist ganz spannend gewesen, aber tatsächlich am Ende des Tages hat mich am meisten beeinflusst, dann wie gesagt diese unterschiedlichen Musikstile mitzunehmen und auch mit ins Heute zu nehmen. Ich höre diese Musik eben immer noch gerne, also Run DMC habe ich da kennengelernt und solche Sachen, und das hat also richtig Spaß gemacht, und eben Debbie Depp, JJ Fat.
Ja, die Musik hat halt eine Funktion, das ist in erster Linie ist es quasi so das Metronom, der Taktgeber, der die Leute halt synchronisiert und der dich halt in eine bestimmte Art von Movement bringt, so, also zu einem Track, der halt um 90 BPM rumtuckert, wirst du dich auf eine andere Art bewegen als zu einem 120 BPM Track. Das hattest du ja auch schon gefragt, also in Deutschland war es ja auch schon erkennbar, dass es in den verschiedenen Städten und auf den verschiedenen Bahnen verschiedene Stile gab, also in der einen Bahn wurde schneller gefahren und mehr rückwärts, die anderen haben mehr auf der Stelle gestanden und irgendwelche Tänze wie Crazy Legs oder so, das kennt man heute wieder, das sind so Rollerdance-Routinen, und dafür braucht man halt irgendwie verschiedene Musiken, und das ist eben in Amerika auch so gewesen, also in Detroit fahren die zu einem anderen Zeug als in Miami und in Atlanta wieder zu einem anderen Kram, und je nachdem, was sich da dann über die Zeiten so etabliert hat an Dingen, die Skater gerne machen wollen, fordern die diese Musik und auch diesen Groove ein. Und dann gab es dann halt auch immer findige DJs, die dafür angefangen haben, explizit für diesen Bedarf Musik zu produzieren, auch nur für die Rollschuhbahn. Und das ein oder andere Zeug hat sich dann eben aus der Rollschuhbahn in den Mainstream bewegt. Und bei uns wurde das dann eher so als Dance Classics oder was weiß ich, B-More war mal so ein Remix-Style, der hier zu der Elektro-Revival-Zeit um 2014 total groß war. Das sind alles Stile, die eigentlich einen Bedarf auf einer Rollschuhbahn bedient haben und die dann DJs weltweit irgendwie auch witzig fanden und dann auch mal aufgelegt haben. Aber das hat dann immer so seinen Ursprung in bestimmten Skate-Techniken, sag ich mal.
Ja, und wir hier beim Nachtclub Überpop, wir wollen uns auch mal so einen skate-spezifischen Song anhören. Den hat auch Rudi Druwe mitgebracht, sich gewünscht. Und zwar Vaughn Mason and Crew mit Bounce, Rock, Skate, Roll. Vaughn, Mason und Crew mit Bounce, Rock, Skate, Roll. Hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Es geht um das Phänomen Rollschuh-Disco. Darüber spreche ich mit meinen Gästen Rudi Druwe und DJ Matt. Wir haben gerade schon gehört, Rollschuh-Disco-Musik ist Funktionsmusik und es gab eben auch ganz, ganz unterschiedliche Stile. Was ich in der Vorbereitung sehr faszinierend fand, gerade wenn man sich Dokumentationen aus den USA anschaut, da ist so ein richtiger Community-Geist spürbar. Im Endeffekt so eine sehr große Herzlichkeit. Die Leute bringen sich gegenseitig Tanzschritte bei. Wie war das damals in den 80ern, als es eben so diesen Boom auch an Rollschuh-Diskotheken hier in Deutschland gab? Und wie ist es vielleicht heute auch im Mojo Club beim Roller Skate Jam, Guido? Also ist da auch so ein demokratisches Prinzip im Endeffekt spürbar?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist einfach eine alternative Version der Realität, die halt mit deinem Status in der richtigen Welt nicht viel zu tun hat. Und auf eine komische Art und Weise erinnert mich diese ganze Oldschool-Skate-Community so aus den 80ern in weiten Zügen auch an meine Hip-Hop-Community, weil das funktionierte ähnlich. Du warst halt in einem anderen Wertesystem unterwegs und da hat nicht unbedingt interessiert, ob dein Vati eine Villa an der Außenalster hat oder irgendwie, ob du aus Mümmelmannsberg aus dem Plattenbau kamst. Da hat halt beim Hip-Hop sowie beim Skaten nur interessiert, was du kannst. Also wenn du extrem gut auf den Rollschuhen warst oder halt einen wirklich schönen Graffiti-Style hingelegt hast, dann warst du der King der Szene. Und da hatte man einfach auf quasi in einer alternativen Kulturwelt die Chance, irgendwie Karriere zu machen, wo einem vielleicht im realen Leben so ein bisschen auch aufgrund von Herkunft und so weiter oder Ausbildung so ein bisschen so die Steine in den Weg gelegt wurden.
Und in den 80ern war es ja so, dass tatsächlich auch mehrere Sachen sozusagen mit dem Rollerskaten hochkamen. Damals im Skateland hatten wir unter anderem noch eine Halfpipe. Das heißt, da hat auch Titus Müller aus Münster mit seinen Skateboards, mit den ersten Contests mit angefangen und solche Sachen. Wir hatten eine normale Tanzfläche, wo man also rein theoretisch auch hätte tanzen können. Und da haben sich zum Beispiel die Breakdancer dann getroffen. Genau. Und ich hab dann immer, dann kamen eben auch von dort die Wünsche und dann kamen die BMX-Fahrer in die Halfpipe. Das waren tatsächlich alles so ein bisschen Ausbrüche und ja, Parallelgesellschaften wäre zu hoch gesagt. Aber das waren tatsächlich so einzelne Episoden. Und ich weiß selber, als ich noch sehr aktiv im Skaten war, sind wir auch zum Beispiel nach der Skate-Zeit, die war um 24 Uhr, 23 Uhr zu Ende, je nachdem, am Wochenende um 24 Uhr, sind wir dann mit Skates teilweise in die Großraumdiskotheken gefahren und haben da noch ein bisschen Show gemacht, kamen da teilweise rein. Und ja, damals konnte ich auch noch gut laufen, heute geht's gerade noch so. Aber also das war schon ganz spannend und das beschreibt wirklich das, was du gerade sagst, Guido.
Und wie erklärt ihr euch, dass dieser Boom und ja, im Endeffekt auch diese ganz unterschiedlichen Strömungen dann in den 80er Jahren eben aufgekommen sind und die Rollschuhbahnen auch so intensiv genutzt wurden und dann Anfang der 90er, zumindest in Deutschland, ebbte das ja stark ab, Rudi? Ich weiß nicht, wie lange du DJ warst beim Skateland Ochsenzoll.
Ja, das Skateland hat es tatsächlich nur 2 Jahre gegeben. Für mich war es die schönste Skatebahn, die ich kennengelernt habe. Ich habe wirklich sehr, sehr viele gesehen, international, national. Und wir haben einen großen Austausch gehabt, sind immer unterwegs gewesen, haben uns andere Bahnen angeguckt. Aber das war einfach so eine klassische, in der Mitte die Fläche, wo man eben, Guido hat es gerade gesagt, Crazy Legs machen konnte, so ein bisschen, wo zwei, drei Leute zusammen irgendwelche synchronen Schritte gemacht haben, schöne Musik dazu, dann eben, wie gesagt, dann die ganzen Optionen drumherum. Das war schon sehr klassisch Rollschuhbahn sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Bahnen im Unterhalt, und so war es beim Skatelet explizit, zu teuer waren, schlicht und ergreifend zu teuer. Und die hätten eine große Menge Menschen jedes Mal bewegen müssen. Und die sind am Ende des Tages nicht mehr gekommen.
Erstmal waren die Dinger, glaube ich, verhältnismäßig konkurrenzlos am Anfang. Also deswegen waren sie sehr erfolgreich. Das war halt das neue Ding. Und man konnte das vor allen Dingen machen, bevor man 18 war. Also das war quasi die Disco vor der Disco. Und an alle lieben Millennials da draußen, wir hatten ja kein Internet, ne? Wir hatten nur ein Telefon und alle sozialen Kontakte und Absprachen fanden normalerweise in der Schule in der letzten großen Pause statt. Und so, hey, wo treffen wir uns, wo gehen wir hin, bla bla bla. Und das gab nicht so extrem viele Orte, wo man sich so in dieser Zwischenzeit von, sag ich mal, 10, 11 bis 18 irgendwie großartig treffen konnte. Und das waren schon also so jugendkulturell extreme Hotspots, wo dann halt auch defiliert wurde, wo man sich produzieren konnte, wo man was werden konnte, das habe ich ja erzählt, auch ohne, dass man halt jetzt irgendwie der großartige Einserkandidat im Gymnasium war oder so, ne? Und das war eine ganz eigene Szene und es war halt ein Safe Space, also da drinne war man eigentlich, also da hat mich meine Mutter zum Beispiel, wie gesagt, alleine reingeschickt mit 11 und dann war ich da 3-4 Stunden und meine Mutter wusste, da passiert nichts und dann hat sie mich danach da wieder abgeholt. Oder ich bin sogar alleine mit der beknackten Bimmelbahn dann nach Hause gefahren.
Und abends war es auch nicht anders. Die Abendlaufzeit war vielleicht etwas erwachsener, aber es war trotzdem Jugendszene. Das muss man ganz klar sagen.
Und es war betreut, ne? Es gab eine Aufsicht. Also wer da aus der Reihe getanzt ist, ist rausgeflogen, ganz formvollendet. Also da musste man sich auch schon benehmen. Und ich finde irgendwie diese Analogie zu dem, was Rollschuhbahnen zum Beispiel in Amerika waren, wo wir gerade vorhin die schwarze Community haben, die da ja extrem, also federführend ist in der Skate-Szene heute und damals eben auch. Die hatten ja natürlich, South Central LA ist legendär, was da abging an Elend und auch Verbrechen und so weiter. Ich meine, braucht man hier nochmal einen NWA-Text sich anhören. Und die Rollschuhbahn war ein extrem wichtiger Faktor für die Community, um halt auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Also da drin hat man dann seine Colors. Damals war das ja, jede Gang hatte eine Farbe und wenn du die falsche Farbe, ein Tuch von einer falschen Farbe in der Hose hattest, wenn du durch die falsche Straße gingst, bist du da unter Umständen nicht mehr lebend rausgekommen. Und in der Rollschuhbahn war das alles nicht. Da hatte man sich zu benehmen, da hat man seine Knarre draußen gelassen und da hatten alle mal irgendwie 5 Minuten Ruhe von diesem Terror, der da draußen abging. Und so ein bisschen so diese Safe-Space-Idee fand ich auch immer extrem relevant für sowas. Und auf eine Art und Weise habe ich gemeint, das auch zu spüren, als wir dann eben im Mojo-Club mit dem Schwachsinn da wieder angefangen haben 2014, was halt auch so eine Retro-Retro-Idee war, als es den alten Mojo-Club, bevor der abgerissen wurde, da haben die ja immer sehr aufwendige Spezialpartys geschmissen und irgendwann haben sie mal um 2000 rum eine Rollschuhparty gemacht im alten Club, der dafür überhaupt nicht geeignet war. Der Boden war extrem unfahrbar. Der Boden ist immer das A und O beim Rollschuhfahren, ne? Wenn der Boden nicht stimmt, kannst du nach Hause gehen. Und da hatten sie halt den ganzen Laden für so eine Roller-Retro-Disco-Veranstaltung irgendwie umgebaut und das war wirklich einer der wahnsinnigsten Abende und jeder, der da war, kann sich daran erinnern. Und das war aber zu einer Zeit, wo Skaten halt extrem abgesagt war. Das waren gerade so die 90er vorbei und Rollerbladen waren aller Munde und so dieses Oldschool-Ding, das haben halt Kinder auf der Straße gemacht und das war dann so, ne? Und dann war das halt auch schnell wieder vorbei. Da gab es dann 2 von diesen Retro-Partys und dann hatte das die Welt wieder vergessen. Da haben sie den Laden abgerissen, da haben sie ihn neu gebaut und irgendwann stand ich in dem neuen Laden und gucke mir so den Boden an und denke so, wow, das ist ja perfekt zum Rollschuhlaufen. Und dann habe ich den Chef mal gefragt, ob sie die alten Rollschuhe noch hatten von der alten Party, die sie dafür mal besorgt hatten. Die lagen dann irgendwo noch im Lager rum und dann haben wir einfach mal wieder angefangen, so Retro-Rollschuh-Partys zu machen. Und 2014 war das auch noch nicht als Trend so richtig zu sehen. Das kam dann so langsam und wir wollten so 2-3 Partys machen und haben irgendwie nie aufgehört und jetzt sind es fast 7 Jahre und wenn Corona nicht gekommen wäre, würden sie noch heute rollen, aber wir hoffen innig, dass das auch wieder losgeht.
Ja, und es ist ja auch keineswegs so, dass ihr dann soundtechnisch in den 80er Jahren stecken geblieben seid. Du hast ja für den heutigen Nachtclub Überpop eine ganze Riege an Songs auch vorgeschlagen. Da wollen wir jetzt einen hören und zwar Peter and the Magician, Love in Rimini, ein Song aus dem Jahr 2011 vom Kitsune-Label. Und was kannst du uns dazu erzählen, Guido? Wie hast du den entdeckt und was macht den zu einem skatebaren Song?
Ja, also als ich 2014, wie gesagt, mit den Partys anfing, musste ich mich ja auch wieder in diese Musik reinarbeiten. Und das bedeutete natürlich auch diesen ganzen Disco-Funk aus den 80ern mal irgendwie wieder mir einzuverleiben. Und das ist eine Musik, die wir Hip-Hopper in den 90ern eigentlich abgelehnt haben, weil das so die Daddy-DJ-Mucke war. Also wenn du als junger ambitionierter Hip-Hop-DJ dann auf einer Party warst und da wieder irgend so ein Fuddy, der da schon seit 20 Jahren aufgelegt hat, war und um 11 Uhr war noch keiner am Tanzen, dann kamen halt immer diese unverwüstlichen Dance-Classics, so It's Raining Man ist so der schlimmste, glaube ich, und Uptown Saturday Night und die ganzen Cool in the Gang-Dinger mit Ladies Night und das war halt das ist natürlich ohne Frage gute Musik, aber die war so hart überstrapaziert, dass uns halt echt die Hutschnur ging. Und deswegen habe ich mich in die Art Musik auch nie reingefummelt. Also ich habe das nicht gekauft und ich wollte das nicht. Und das musste ich dann halt erstmal irgendwie auf meine alten Tage mir alles anlernen. Und da gab es dann ja schon dieses tolle neue Internet. Und dann geht's auf einmal rund. Und dann hört man sich da einen Mix an von einem DJ, der halt irgendwie geile Songs spielt. Ey, was ist das? Was ist das? Heute kannst du das alles rausfinden. Und dann fängt man an, sich auf einmal irgendwie so Euphorie aufzubauen, wieder reinzuwühlen. Und einer dieser Songs, die ich halt total toll fand, die ich in irgendeinem Mix gehört hatte, war halt irgendwie Peter and the Magician, Love in Rimini.
Genau, da sprechen wir gleich drüber, wie im Endeffekt das Thema Rollschuhlaufen jetzt auch gerade in Corona-Zeiten wieder getrendet ist, weil eben Menschen gerne an der frischen Luft sind. Jetzt hören wir aber erstmal Peter and the Magician mit Love in Rimini.
We'll be right back.
Peter and the Magician mit Love in Rimini hier beim Nachtclub über Pop. Birgit Reuter am Mikrofon, zu Gast zum Thema Rollschuhdisco Rudi Druwe und Guido Weiß. Wir wollen auch sprechen darüber, dass Rollschuhdisco jetzt gerade im Corona-Jahr 2020 nochmal so einen kleinen Boom erlebt hat. Ja, angefeuert wurde das unter anderem auch über die sozialen Medien. Da gibt es diesen Clip von der Skaterin Umi Janta, die cruist da übers Tempelhofer Feld und dann ist die ganze Sache viral gegangen, dieser kleine Videoclip, den sie dazu gedreht hat. Rudi und Guido, wie habt ihr das wahrgenommen? Sind die Leute jetzt wieder mehr auf vier Rollen unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du rausguckst bei schönem Wetter, ich bin gerade tatsächlich kein Spaß, gerade neulich eine kleine Radtour gemacht und mir kamen junge Mädchen auf richtigen Rollerskates entgegen, mit Stopper natürlich. Wir damals haben keine Stopper benutzt, das versteht sich von selber, sonst war man eben auch nicht cool genug. Aber
die haben ja auch immer beim Tanzen gestört,
ja,
man darüber gestolpert über die Dinger.
Das heißt, die wurden abgeschraubt,
oder? Ja, die Stopper werden abgeschraubt, weil sonst kannst du auch diese ganzen Moves, diese Crazy Legs oder sowas, kannst du überhaupt nicht machen.
Aber man musste dann Dance-Plug da reinbauen, also so ein Ersatz, so einen ganz kleinen Mini-Stopper. Also ich weiß noch, in der Rollschuhbahn im Skateland, wenn du da ohne Stopper erwischt wurdest, bist du knallhart vorm Vollendet rausgeflogen. Also ja, da bist du auch nicht reingekommen.
Weil das zum Regelwerk gehörte eigentlich.
Ja, es gab ja damals, Guido hat es schon angesprochen, gab es auch Bahnaufsichten, die sich darum gekümmert haben. Das waren halt einfach gute Läufer, die sich da damals noch D-Mark dazu verdient haben und die während der ganzen Zeit immer unterwegs waren und auch ein bisschen geguckt haben, was die Leute machen. Das fällt mir einfach nochmal zu dem Thema Safe Space ein. Es gab ja auch zum Beispiel nachmittags keinen Alkohol, abends höchstens mal ein Bier oder so. Aber wir waren eigentlich beim anderen Thema heute, Rollerskates, du siehst sie überall. Ich meine, egal, ob du in irgendeinen Sportladen gehst oder so, ich finde das richtig toll, ja, die Quad-Skates.
Haben wir halt, wie gesagt, bei den Mojo-Partys seit 2014 kontinuierlich gemerkt, wie so der Mainstream wieder dazu kam. Am Anfang waren nur so ein paar Unentwegte von früher, die dann auch gerne so 50 sind und nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf haben.
Genau. Oder ein paar verrückte Roller-Derby-Girls,
aber dass so der Mainstream da auf einmal reinkommt, das ist jetzt so über die letzten 3-4 Jahre angezogen. Das war auch schon vor Corona so und es gab dann auf einmal im Internet, da hat das Internet tatsächlich ein bisschen geholfen, gab es dann auf einmal so neue Helden. Ganz groß zu erwähnen ist Michelle Stylin, die eigentlich aus dem Roller Derby in Amerika kommt. Die war eine sehr erfolgreiche Roller Derby Fahrerin, da hieß sie, glaube ich, Estrogen.
Roller Derby müssen wir vielleicht kurz erklären, das sind eben Teams, die gegeneinander antreten, ja, auf Rollschuhen und es ist eben im Endeffekt auch ein ganz starker Community-Gedanke dabei. Genau. Also nicht nur sportlich, sondern sind zum Beispiel auch sehr engagiert in der LGBTQ-Gemeinschaft und sorgen sehr für Diversität.
Ist aber, ich will nicht sagen ihren weißen Ding, aber es sind doch auffällig viele weiße Frauen dabei. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die heutzutage eher von Mädels gemacht wird. Und es ist eher so eine Mädels-Only-Nummer, so, wo es halt nicht darum geht, hier irgendwie super schön auszusehen, sich den ganzen Tag zu schminken, sondern einfach nur Fun zu haben. Und da waren halt auch immer gerne ein paar Mädels dabei, die so ein bisschen ruppiger unterwegs sind, also auch gerne mal etwas krachen lassen. Und die kamen halt auch immer gerne so ein bisschen aus dieser Roller-Derby-Ecke. Das war eigentlich in den 70ern so eine Schaukampfsache, so ein bisschen wie Wrestling. Und ich erkläre das immer lieber so wie so eine Art Football auf Rollschuhen. So ein bisschen so ist das. Nur das gibt keinen Ball. Also ein Spieler ist der Ball und der muss dann da irgendwie durchmanövriert werden. Und die anderen sind dazu da, das irgendwie hinzukriegen, dass das gegnerische Team den nicht zu früh abstoppt. So Pi mal Daumen. Und das hat sich aber jetzt so in den 90ern wirklich zu einer richtig respektierten Sportart gemausert, die in erster Linie halt tatsächlich von Frauen betrieben wird. Und diese Estrogen, Michelle Stylin, war da so eine Heldin der Szene, die halt auch schon seit sie, weiß ich nicht, bevor sie gehen konnte, konnte ich schon Rollschuh laufen. Die fährt auch echt wie die Irre und der ist auch wirklich alles egal, was so Unfälle und Verletzungen angeht. Und die hat dann eben angefangen, sehr interessante Videos, wie sie da durch Venice und dann L.A. skated, zu zeigen. Und die waren schon sehr inspirierend und haben eine Riesenwelle von will ich auch, also MeToo-Bedarf irgendwie ausgelöst in Amerika. Das ging da so weit, dass sie angefangen hat, eine eigene Rollschuhmarke herzustellen in einer Qualität, wie sie halt so auch stylische Skates halt schwer zu kriegen waren. Und das ging dann ziemlich ab. Und das war so eine der großen Wegbereiter in Amerika. Hier haben das auch ein paar geguckt. Und dann kommen halt so solche Sachen wie Umi Janta. Und Skate-Videos gab es schon immer. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass das einfach die Quersumme des Zeitgeistes ist. Das ist halt exakt das, was die Menschheit halt irgendwie 2020 im Lockdown irgendwie, wovon sie geträumt hat. gutes Wetter, mal locker machen und irgendwas Schönes tun und draußen. Und die Umi sieht ja auch extrem elegant dabei aus.
Aber die insgesamt sind es ja auch immer mehr Popstars, sage ich jetzt mal. Ich bin halt hier ja auch für die Oldschool-Abteilung, deshalb darf ich noch Popstars sagen oder muss noch nicht Influencer sagen, glaube ich. Also immer mehr Popstars, die mit solchen Videos auf den Markt kamen. Es gab ja, ich weiß es gar nicht, ich müsste jetzt lügen, ich glaube Taylor Swift hat sogar irgendwie mal ein Rollerskate-Video.
Ja, ja.
Also mittlerweile ist es eben in der breiten Masse wieder angekommen.
Alicia und so wie Keys hatte gerade einen sogar einen Skate-Song, wo es im Text auch um Song geht. Also das ist
stimmt, man sieht es auch immer mehr in Mainstream-Pop-Videos, dass es auch einfach so als Element gefühlt nicht fehlen darf, dass dann noch mal jemand auf Rollerskates irgendwie durchs Bild
auch
läuft.
Auch dieser 80s-Funky-Disco-Sound ist ja irgendwie wieder absolut da. So eine, also nicht erst seit Bruno Mars oder irgendwie, weiß ich nicht, dem einen oder anderen Justin Timberlake-Song ist das ja einfach wieder auch kompletter Mainstream. Also ich habe mir auch einen Calvin Harris-Song gewünscht mit Travis Scott, so die angesagtesten EDM-Typen und Rap-Helden. Und das ist halt ein extrem guter Jamskate-Song. Der ist sehr langsam, der turtelt irgendwie so bei 90 BPM rum, aber der hat halt exakt diesen Groove, der dich in diesen Sing-Sang reinbringt. Und eben die aktuelle Jamskate-Kultur in Amerika, die fahren gerne auf solchen Zeug. Also manchmal auch ein bisschen zu langweilig und zu langsam und sehr stupide. Die wiederholen halt immer wieder die gleichen Loops und immer wieder die gleichen Routinen auch im Song, weil du das halt Ewigkeiten machen musst, um diese Routinen zu lernen beim Fahren. Und das sind dann quasi eigentlich eher so Zwecksongs für Training. So.
Ja, aber das ist doch ein guter Vorschlag. Ich würde sagen, zum Abschluss des heutigen Nachtclub über Pop hören wir uns den Calvin Harris Song mal an. Wir sind nämlich schon am Ende angelangt unserer Sendung. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiterreden über Rollschuh-Disco-Kultur, über Rollerskate-Kultur. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Rudi Druwe. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Und bei Guido Weiß.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und zum Abschluss sagt Birgit Reuter am Mikrofon Tschüss mit Calvin Harris featuring Travis Scott und A-Track mit Prayers Up.
Take a Molly like a million. My little girl, like what you doing? I'm just trying to even on my eyes. Sip and sip till I feel like a god. You're my cup overflowing. Fucked up and you know it. I swear I feel like I'm floating. Feel like everybody knows it. Yeah, I'm up, yeah, I'm up, yeah. Everybody must know it. Yeah, I'm up, yeah, I'm up, yeah. Tell the world, yeah, I'm floating. It's lit. They ain't think I ever go and flex like this. Never had plans of getting less than this. My God, I know what a blessing is. Thank God, I know what a blessing is. Prayers up. Whole squad sending prayers up. Purple drink in my prayer cup. Whole squad sending prayers up. Purple drink in my prayer cup. Whole squad sending prayers up. My God, I know what a blessing is. Thank God, I know what a blessing is. Yeah. Smoking loud like the Poland. Luxury wheels that you know in. Mama said she want me in the church. Praise God. Before the day they put me in the hearse. But I just feel like God when the lick is. If only God can judge me, then I'm innocent. Cause every time I'm adding up my dividends. Yeah. At the same time, I have my blessings up. Yeah, I'm up, yeah, I'm up, yeah. Everybody must know it. Yeah, I'm up, yeah, I'm up, yeah. Tell the world, yeah, I'm floating. They ain't think I ever go and flex like this. Never had plans of getting less than this. My God, I know what a blessing is. Thank God, I know what a blessing is. Prayers up. Whole squad sending prayers up. Purple drink in my prayer cup. Whole squad sending prayers up. Purple drink in my prayer cup. Whole squad sending prayers up. My God, I know what a blessing is. Thank God, I know what a blessing is. Yeah.